Hallo liebe Leute, hier ist einmal mehr Martin von Dr. Windows mit einem schnuckeligen Wochenrückblick. Diese Woche mit ganz schön vielen Themen. Wir reden über Neues vom neuen Bing, über Neuigkeiten rund um Microsoft Teams, über ein neues Feature in Microsoft Edge, das bald an den Start gehen wird. Es gibt Neuigkeiten für Windows 11, insbesondere wenn es um den Einsatz in Unternehmen geht. Neues vom Insider-Programm. Und dann zum Schluss, wie immer sozusagen, Neues von der Activision-Übernahme, wo in dieser Woche auch wieder einiges an spannenden Dingen passiert ist. Ja, dann steigen wir direkt ein, sprechen als erstes über das neue Bing, das ja mit sehr viel Aufmerksamkeit gestartet ist und dann, kann man schon so sagen, so ein bisschen über seine eigenen Füße gefallen ist, was ich persönlich jetzt nicht so wahnsinnig schlimm finde, denn, wie gesagt, das ist technisch was ganz Neues, diese Chatbot-Funktion, ganz neu ist es eigentlich wieder nicht, weil eigentlich gibt es sowas auch schon seit Jahren. Okay, wir wollen das nicht jetzt in aller Breite hier nochmal diskutieren, auf jeden Fall, hat Microsoft an einigen Stellen schon wieder nachgeschärft und auch Limits eingeführt und sie dann im Laufe der Woche wieder aufgehoben, weil man halt eben feststellt, dass im praktischen Einsatz, wenn dann die Leute damit spielen, doch Dinge passieren, die man so in den eigenen Labors vorher nicht beim Test rausgefunden hat. Bei manchen Dingen könnte man sich fragen, warum das nicht so ist. Ich glaube, das habe ich letzte Woche an dieser Stelle auch schon entsprechend besprochen. Aber letztlich ist es schon natürlich klar, wenn man so ein Produkt sozusagen in aller Öffentlichkeit entwickelt, dann werden auch die Fehler in aller Öffentlichkeit breitgetreten. Und von daher finde ich das jetzt gar nicht so schlimm. Es gibt so viel, was man da diskutieren kann und dann kommt man auch sehr schnell in den Bereich von Ethik und Philosophie oder wie man das auch alles nennen möchte. Denn man fragt sich ja dann auch immer, was so ein Chatbot eigentlich können sollte oder ob der überhaupt menschliche Züge haben darf. Das ist zum Beispiel ein Thema, über das ich letzte Woche schon ausführlich gesprochen habe. Okay, reden wir über Technik. Microsoft hat Ende letzter Woche eine Beschränkung eingeführt. Man durfte nämlich nur noch 5 Fragen stellen pro Gespräch sozusagen mit dem neuen Bing. Also nach 5 Antworten war Schluss und die Unterhaltung wurde automatisch zurückgesetzt. Damit wollte man eben dann vermeiden, dass ausufernde Unterhaltungen entstehen, das neue Bing dann auch so ein bisschen entgleist und entweder unnütze Antworten gibt oder solche, die dann halt eben auch irgendwie bedenklich sind, was den Tonfall und den Inhalt angeht. In dieser Woche hat man das Limit wieder leicht angehoben von 5 auf 6 Fragen, die jetzt pro Gespräch sozusagen gestellt werden dürfen und auch beantwortet werden. Und es gab vorher auch noch ein Limit, das man eingeführt hat, nämlich 50 Anfragen pro Tag. Damit wollte man einfach die Last ein bisschen begrenzen, weil man gemerkt hat, das wird dann doch recht träge. Nachdem man, ich weiß gar nicht, wie viele Leute inzwischen zugelassen hat. Ich glaube, eine Zahl hat Microsoft gar nicht genannt. Sie haben nur gesagt, in 169 Ländern ist die Preview vom neuen Bing schon am Start. Über Nutzerzahlen haben sie sich, glaube ich, gar nicht ausgelassen, wenn ich das jetzt hier richtig im Kopf habe. Sei es drum. Also auch dieses Limit hat man auf jeden Fall wieder aufgehoben und erweitert. Man darf jetzt 100 Fragen pro Tag an das neue Bing stellen. Dann treibt Microsoft auch die Integration in andere Produkte voran. Es wurde jetzt zum Beispiel in Skype das neue Bing integriert. Kann man quasi dort chatten, wie mit jedem anderen Gesprächspartner auch. Und auch in der mobilen Version von Microsoft Edge ist jetzt ein Bing-Button präsent, natürlich nur, wenn man auch schon Zugriff hat. Weiterhin ist es so, dass man, wenn man interessiert ist, sich auf die Warteliste setzen lassen muss und dann auf eine Einladung warten muss, um dann das neue Bing zu testen. In Kürze wird es auch eine neue Version von Microsoft Edge im stabilen Kanal geben, wo dann ein gefühlt so großer Bing-Button rechts im Fenster zu sehen ist, kann man eigentlich nicht geteilter Meinung sein, ist einfach Blödsinn sowas. Microsoft will da halt Aufmerksamkeit mit aller Gewalt sozusagen erzeugen. Und ich bin sicher, das Ganze wird auch noch sehr viel aufdringlicher werden und wir werden dann auch diskutieren, inwieweit das Ganze dann so überhaupt noch der Sache dienlich ist. Aber sei es drum, lassen wir das auf uns zukommen. Wir sprechen über Teams als nächstes. Das habe ich im Eingangs schon erwähnt. Und zwar Für diejenigen, die schon Windows 11 benutzen, ihr kennt vielleicht die Consumer-Version von Teams, wenn ihr sie nutzt. Wahrscheinlich nutzt ihr sie nicht, das macht nämlich so gut wie niemand. Aber wenn ihr die schon mal benutzt habt, dann wird euch feststellen, die sieht ein bisschen moderner aus und vor allen Dingen funktioniert sie sehr viel performanter als das eigentliche Teams. Also ist eben auch auf einer neuen technischen Basis, basiert dann auf WebView 2, also die Technologie, die auch in Microsoft Edge dann verwendet wird, beziehungsweise verabschiedet sich Microsoft in dieser Version von Electron. Und das Ganze wird jetzt dann auch als Vorschau für das geschäftliche Teams starten. Und im März soll das soweit sein, ist noch nicht offiziell bestätigt, sondern nur ein Gerücht, aber wird so passieren, habe ich auch schon verifiziert. Allerdings muss man gleich dazu sagen, habe ich auch gehört, dass in diesem neuen Teams-Client, der in der Tat moderner und sehr viel schneller ist, aber noch längst nicht alle Funktionen stecken und dass Microsoft selbst davon ausgeht, dass es eher so eine Geschichte ist, naja, so bis Jahresende, bis dann der neue Teams-Client so weit ist, dass er auch produktiv eingesetzt werden kann. Der Wechsel wird so funktionieren, wie ihr das von Outlook kennt, wenn ihr auch schon mal die Testversion vom neuen Outlook ausprobiert habt, dann habt ihr oben rechts im Fenster ist so ein kleiner Toggle, so ein Schalter, mit dem ihr zwischen dem alten und dem neuen Outlook umschalten könnt. So wird das dann auch in Teams laufen, wenn der neue Client zur Verfügung steht. Kann natürlich wiederum sein, wenn ihr Teams in einer Unternehmensumgebung nutzt, dass ihr das trotzdem nicht zu sehen bekommt, weil Administratoren können per Richtlinie den Zugriff auf das neue Teams blockieren. Und dann seht ihr eben diese Option gar nicht, um an der Preview teilnehmen zu können. Aber ihr werdet ganz sicher, wenn es soweit ist, bei uns auf Dr. Windows was dazu zu lesen bekommen. Dann kommen wir zu Microsoft Edge. Da hat sich diese Woche auch was angekündigt, nämlich das VPN-Feature soll wohl demnächst in die stabile Version einziehen. Bei einigen Lesern, die sich bei mir gemeldet haben, ist es schon sichtbar geworden. Ihr habt vielleicht schon davon gehört, wenn nicht, erzähle ich es euch jetzt einfach nochmal ganz schnell. Das Ganze ist seit circa einem Jahr schon im Testbetrieb, ist eine Kooperation mit Cloudflare und ist, naja, ich sag mal ein VPN-ähnliches Feature. Also wenn ihr diese Funktion aktiviert in Microsoft Edge, dann wird eure Identität gegenüber der Seite, die ihr besucht, verschleiert. Das heißt, ihr bekommt eine andere IP-Adresse und so weiter. Verschiedene Daten werden da nicht preisgegeben. Nun ist es aber so, dass dieses VPN-Feature in Edge eine wichtige Funktion nicht hat, nämlich es verschleiert nicht die Herkunft, sondern die IP-Adresse wird durch eine aus derselben Region ersetzt, so heißt es in der Dokumentation, soll heißen, wenn ihr beispielsweise irgendeinen ausländischen Stream gucken wollt, der in Deutschland nicht verfügbar ist oder was man halt so macht mit einer VPN-Verbindung, das alles geht mit dem in Edge integrierten VPN nicht, weil wie gesagt, die Länderkennung wird nicht ausgetauscht und somit kann man es für diese Zwecke nicht benutzen. Offiziell sagt Microsoft, man will damit vermeiden, dass eine Webseite aufgrund falscher Regionseinstellungen nicht mehr funktioniert. Das Gegenteil dürfte der Fall sein. Ich denke, man will sich ja einfach auch Ärger vom Hals halten, dass hier irgendwelche Rechteanbieter da Microsoft dann am Kragen packen und sagen, hey, was macht ihr denn da? Ihr ladet ja die Leute regelrecht dazu ein, hier Missbrauch zu betreiben. Es ist so, dass das Ganze wohl eine kostenpflichtige Sache werden wird. Wie gesagt, es geht mit Cloudflare zusammen. Man wird 1 GB an kostenlosem Traffic pro Monat bekommen. Aktuell in der Testphase sind es noch 15, aber ich gehe davon aus, dass das dann beschränkt wird. Auch die Menüs und so weiter, die man sieht, da steht überall 1 GB drin. Von daher kann man davon ausgehen, dass das nachher das Gratisvolumen sein wird. Und wer mehr möchte, der muss entsprechend bezahlen. Wie viel und welche Pakete es da geben wird, keine Ahnung. Dazu gibt es noch keinerlei Informationen. Ich persönlich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass das so viel zahlende Kundschaft anziehen wird, weil wie gesagt, die Leute, die ein VPN nutzen, die greifen auf die entsprechenden Dienste zurück, die ja auch nur ein Apfel und ein Ei kosten. Und von daher, glaube ich jetzt nicht, dass das so der große Burner wird, diese neue VPN-Funktion für Microsoft Edge. ein Burner für Unternehmen wird Windows 11 ja auch nicht werden, weil die meisten gerade auf Windows 10 umgestiegen sind. Aber die, die Windows 11 schon einsetzen, für die gibt es eine interessante Neuerung, die sie vielleicht auch möglicherweise bislang abgehalten hat, auf Windows 11 umzusteigen. Nämlich, ihr wisst ja sicher, wenn ihr Windows 11 schon nutzt, das System kann sich auf unterschiedliche Art und Weisen verändern. Es gibt auch immer mal wieder abseits der jährlichen Feature-Updates neue Funktionen, die im Rahmen zum Beispiel der monatlichen Patch-Day-Updates eingespielt werden. Das wird im März übrigens wieder soweit sein. Und das ist eine Sache, die Unternehmen natürlich so gar nicht mögen. Ja, die wollen nicht, dass ein Betriebssystem sich im laufenden Betrieb irgendwie verändert, weil dann jeder, der schon mal in einem Unternehmen und auch gearbeitet hat, mit Support zu tun hatte, der weiß, wie das funktioniert. Da brauchst du ein Icon nur um 3 Zentimeter nach links oder rechts verschieben und schon rufen die Leute beim Support an, sagen, ich kann nicht mehr arbeiten, hier ist alles anders als vorher. Und von daher ist es sowas natürlich ein absoluter Horror für Unternehmen, wenn sich ein System sozusagen im laufenden Betrieb einfach so verändert. Und ich war eigentlich davon ausgegangen, dass Microsoft sehr früh schon eine Möglichkeit schafft. Ich müsste es mal raussuchen. Ich glaube, ich habe vor 2 Jahren mal einen Artikel geschrieben, als Microsoft angekündigt hat, dass das in Zukunft so laufen wird, indem ich dann geschrieben habe, naja, man wird sicherlich den Unternehmen eine Möglichkeit geben, das zu unterdrücken. Ella Page gab es bislang nicht, wird es aber jetzt in Zukunft geben. Und das geht sogar noch ein bisschen über das hinaus, was ich mir damals eigentlich vorgestellt hatte. Nämlich, es wird in Zukunft so sein, dass neue Funktionen, die im Rahmen der Patchday-Updates ausgeliefert werden, standardmäßig deaktiviert sind. Also wenn Unternehmen, das gilt nur, das muss man auch dazu sagen, das gilt nur für Unternehmen, also nur für PCs, die in verwalteten Umgebungen unterwegs sind. Also ein klassisches Windows 11 Home oder so bekommt natürlich die neuen Funktionen, aber alle verwalteten Geräte kriegen diese neuen Funktionen nicht. Die bleiben einfach deaktiviert. Und nur wenn Unternehmen diese Funktionen wirklich aktivieren wollen, müssen sie diese Richtlinie konfigurieren. Wird natürlich kaum ein Unternehmen machen, weil wie gesagt, die wollen ja eigentlich eher ihre Ruhe haben. Das Ganze hat man im Windows Insider-Programm schon seit einer Weile getestet. Und jetzt ergibt es auch Sinn, was man da vor ein paar Monaten eingeführt hat. Die Windows Insider unter euch kennen den Beta-Kanal womöglich und weiß, dass der vor einigen Monaten mal zweigeteilt worden ist, dass man gesagt hat, wir machen da unterschiedliche Schienen. Die einen bekommen neue Funktionen, die anderen bekommen neue Funktionen erstmal nicht. Hat sich jeder gefragt, was soll der Quatsch jetzt schon wieder? Da hat man genau diese Funktionalität getestet und da habe ich mich auch gleich wieder gefragt, wieso erklärt man denn den Leuten sowas nicht vorher? Dann gibt es diese blöden Nachfragen erst gar nicht und sei es drum. Also man hat dieses Verhalten, wie gesagt, schon im Beta-Kanal des Windows Insider-Programms getestet und ist jetzt wohl der Meinung, dass man das auf die Öffentlichkeit loslassen kann. Das Ganze wird dann auch im März mit dem Patch-Day-Update eingeführt und ab da können Unternehmen dann diese Richtlinie nutzen und wie gesagt, solange sie gar nichts tun, bleiben neue Funktionen ausgeschaltet. Wir haben gerade über das Insider-Programm gesprochen. Meine Meinung darüber ist, glaube ich, auch inzwischen hinlänglich bekannt. Ich finde es einfach nur noch furchtbar, was da bei Microsoft passiert. Totales Chaos. Die User werden über nichts mehr informiert. Features landen mal hier, mal da. Es ist einfach nur ein riesiges Durcheinander und macht überhaupt keinen Spaß mehr, Windows Insider zu sein. Man kann da bisher auch nicht raus. Früher, die schon länger dabei sind, wissen das, da gab es die 3 verschiedenen Kanäle und in dem frühesten, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, der Fast Ring war das, genau, da hat man eine neue Version von Windows getestet, wenn die soweit war, kam sie in den Slow Ring und danach in die Release Preview und dann in die produktive Version und wer da mitgehen wollte, konnte quasi von einem Ring zum nächsten wechseln. Gibt es jetzt nicht mehr. Die Kanäle sind sozusagen streng untereinander getrennt und trotzdem in sich inkonsistent. Thema für ein anderes Mal. Man kommt ohne Neuinstallation aus dem Windows Insider Programm überhaupt nicht mehr raus und da hat man jetzt einen Ausgang geschaffen. Alle, die Windows Beta Insider sind und das künftig nicht mehr sein wollen, können jetzt aus dem Insider-Programm austreten über die PC-Einstellungen. Da könnt ihr unter Windows Update, Windows Insider-Programm, da gibt es einen Button, wo es heißt Erhalt von Vorabversionen beenden. Und dann läuft so ein kleiner Troubleshooter los, der ein paar Einstellungen an eurem System vornimmt und mit dem März Update, also mit dem März Patch Day am 14. März, wird dann ein In-Place-Upgrade durchgeführt und ihr seid wieder auf der stabilen Version von Windows 11 unterwegs. Bis dahin bleibt man erstmal noch im Beta-Kanal, aber wie gesagt, es ist also jetzt da auch endlich was getan worden, damit die Leute wieder rauskommen aus dem Insider-Programm, was im Umkehrschluss natürlich vielleicht wieder so ein paar Leute dazu animiert, ins Insider-Programm reinzugehen. Ja, weil wenn man nicht mehr rauskommt, ist das ja für viele auch so ein Hemmnis, sagen, ich habe keinen Bock, mein System dann komplett neu aufzusetzen, wenn ich das nicht mehr nutzen will. Und von daher, ja, sollte Microsoft da wieder zum alten Standard zurückkehren und auch einen Wechsel zwischen Insider und produktiver Version erlauben. Man konnte noch nie, das ist jetzt nicht falsch verstanden wird, man konnte noch nie von einer Vorab-Version wieder zurück auf die produktive, aber man konnte sozusagen in Wartestellung gehen und dann wieder auf den sozusagen vorbeifahrenden Zug aufspringen und dann wieder mit der produktiven Version weitermachen. Auch das geht, wie gesagt, momentan im Developer-Kanal zum Beispiel überhaupt nicht und im Beta-Kanal ging es auch nicht, aber da glücklicherweise ist jetzt zumindest für den Moment mal wieder ein Ausgang geschaffen worden. Ich bin ganz schön am Quasseln. Jetzt muss ich auf meinen Spickzettel schauen. Ich habe ein Thema nicht erwähnt in der Einleitung, das im Grunde für Deutschland auch erstmal noch nicht relevant ist, aber trotzdem sicherlich interessant. Nämlich Xbox Game Pass Friends and Family heißt ein Tarif, den es mittlerweile seit, glaube ich, September gibt. Allerdings damals nur in 2 Ländern. Damit könnt ihr euer Game Pass Abonnement mit bis zu 5 Personen teilen. Ja, einer ist der Hauptaccount sozusagen, der muss auch bezahlen und die anderen 4 können den Game Pass einfach mitnutzen. War bisher nur in 2 Ländern verfügbar, jetzt kommen 5 weitere hinzu. Deutschland, Österreich und die Schweiz sind allerdings noch nicht dabei. So Familien- und Freunde-Abos kennt man ja von vielen anderen Diensten auch. Microsoft macht es hier glücklicherweise recht einfach und sagt, alle 5 müssen im selben Land wohnen, ja, die sich so ein Abo teilen. Ansonsten haben sie keine Beschränkungen, die man sowieso schwer kontrollieren und durchsetzen kann. Von daher ist es an der Stelle ganz vernünftig. Alle, die sich auf diese Art und Weise das Abo teilen, haben vollen Zugang zum Game Pass, zum Cloud Gaming, zu allen Spielen, die im Game Pass sowohl für die Konsole als auch für PC verfügbar sind. Was das Ganze in Deutschland kosten wird, wenn es zu uns kommt, wissen wir noch nicht. Wir können es vielleicht vergleichen mit Irland, denn da gibt es das Angebot schon. Da kostet es rund 22 Euro, das heißt, wenn man es durch 5 Leute teilt, ist man mit 4,40 Euro pro Nase dabei. Das ist dann fast schon so im Bereich des No-Brainers. Und ganz klar ist, dass Microsoft sich auf diese Weise einen Schub erhofft für den Game Pass mit vielen neuen Abonnenten. Ich sehe allerdings auch auf der anderen Seite ein Risiko, nämlich dass 5 Leute, die schon den Game Pass Ultimate hatten, sagen, na komm, lass uns doch mal teilen und auf diese Weise viel Geld sparen. Und Microsoft geht dann an der Stelle sozusagen leer aus, beziehungsweise verdient weniger als vorher. Also so ein Kannibalisierungseffekt könnte ich mir durchaus auch vorstellen, dass der eintritt. Und dann muss man viele, viele neue Abonnenten gewinnen, um das wieder auszugleichen. Es gibt eine Einschränkung, also nicht für alle 5 ist es gleich. Es gibt eine Funktion, die nennt sich Home Sharing auf der Xbox. Da können alle, die an einer Xbox-Konsole mit ihrem Account angemeldet sind, auch alle Spiele nutzen, die im Game Pass stecken. Wichtig ist nur, dass der Hauptaccount sozusagen auf dieser Konsole Game Pass-Abonnent ist. Und dieses Homesharing kann auch bei dem Xbox Game Pass Friends and Family nur der Abo-Inhaber sozusagen nutzen, derjenige, der auch bezahlt. Die anderen 4 haben keinen Zugriff auf diese Funktion. Last but not least, wie immer an dieser Stelle, Neues von der Activision-Übernahme. Da hätte es in dieser Woche super spannende Neuigkeiten geben können, nämlich dann, wenn die EU nach ihrer Anhörung am Dienstag schon irgendeine Tendenz hätte verlauten lassen, was sie denn nun gedenkt zu tun. Da haben wir aber noch keine Ergebnisse bekommen. Es gab, wie gesagt, am Dienstag eine große Anhörung vor der EU-Kommission. Da waren nicht nur Microsoft und auch Sony, sondern auch einige andere Hersteller und auch Politiker und so weiter dabei. Da wäre man sehr, sehr gerne Mäuschen gewesen, was da so alles besprochen wurde. Bis jetzt ist leider gar nichts nach außen gedrungen. Hätte ich persönlich nicht damit gerechnet. Ich habe gedacht, es wird nicht lang dauern, bis sich irgendjemand verplappert, aber nun denn. Aber um diesen Termin herum hat Microsoft zwei wichtige Ankündigungen gemacht. Nämlich einmal haben sie gesagt, dass der Deal, den sie mit Nintendo abgeschlossen haben, bezüglich Call of Duty und möglicherweise weiterer Xbox-Titel, dass der jetzt unter Dach und Fach ist und unterzeichnet wurde, hat eine Laufzeit von 10 Jahren. Und wird Call of Duty erstmals auf die Nintendo-Konsolen bringen, wo sich viele fragen, wie soll das überhaupt gehen, weil die aktuellen Nintendo-Konsolen eigentlich zu schwachbrüstig sind dafür. Aber mit einer möglichen neuen Generation wird es dann eben auch Call of Duty dort geben. Und man hat eine weitere Kooperation angekündigt, nämlich mit Nvidia. Und da ist man gewillt, auch für die Dauer von 10 Jahren alle Xbox-Spiele, die es für den PC gibt, auf Nvidia GeForce Now zu bringen. Und der Brad Smith von Microsoft gab eine Pressekonferenz am Dienstag nach der Anhörung. Der hat gesagt, hey, wir haben hier auch einen schönen Deal für Sony, der ihnen das Gleiche garantiert. 10 Jahre Call of Duty auf der PlayStation zu exakt gleichen Bedingungen wie überall, auch mit Feature-Gleichheit zum selben Termin und. Hat irgendwie gesagt, ja, ich trage den Vertrag ständig mit mir rum und unterschreibe ihn sofort, sobald ich von Sony einen Anruf bekomme. Der ist aber bislang noch nicht eingetroffen. Und es wird allmählich so ein bisschen seltsam, das Ganze, wenn es das nicht von Anfang an schon war. Sony steht da zunehmend isoliert da und es sollte mich wirklich schwer wundern, wenn die Wettbewerbshüter, sei es jetzt die EU-Kommission, sei es die britische CMA oder die amerikanische FTC, wenn die jetzt irgendwie noch einen Bückling machen vor Sony, die sich da so einfach gar nicht bewegen und einfach nur quer im Stall stehen und sagen, nein, wir wollen es aber nicht. Obwohl sie eigentlich sowieso der dominante Player sind. Die tun so, als würden sie hier irgendwie Gefahr laufen, von Microsoft zermalmt zu werden. Dabei sind sie eine Übermacht im Vergleich zur Xbox. Also wirklich schon teilweise sehr, sehr abstruse Züge, die das Ganze annimmt. Was Microsoft auch noch diese Woche gesagt hat, ist, dass es auf keinen Fall ein Spin-off geben wird von Call of Duty. Das ist eine Sache, die die britische CMA ins Gespräch gebracht hat, indem sie gesagt hat, naja, Microsoft könnte ja Call of Duty sozusagen ausgliedern, beziehungsweise Activision könnte Call of Duty ausgliedern, dann könnte Activision an Microsoft verkauft werden und Call of Duty würde praktisch allein weiter existieren. Da hat Microsoft gesagt, nein, das machen wir auf gar keinen Fall. Entweder alles oder nichts. Und schauen wir mal, was die nächste Woche bringt, ob es dann wieder Neuigkeiten gibt. Garantiert gibt es wieder irgendwelche. Und vielleicht hören wir ja auch dann, was da hinter verschlossenen Türen in Brüssel diese Woche beschlossen wurde und wohin die Tendenz bei der ganzen Geschichte geht. Ich bin damit durch für heute mal wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und Zuschauen. Hoffe, es waren mal wieder ein paar interessante Informationen bei euch, für euch dabei und wünsche euch wie immer an dieser Stelle eine traumhafte Woche. Bleibt gesund, bleibt gesund und bunter, bleibt uns gewogen, schaut regelmäßig vorbei und schaut auch am Donnerstag gerne in unser Webinar zu Bing und ChatGPT und die rechtlichen Folgen. Da mache ich mit dem Rechtsanwalt Dr. Martin Bahr zusammen ein Webinar, wo wir 90 Minuten lang plaudern, welche rechtlichen Konsequenzen sich denn zum Beispiel für Webseitenbetreiber aus diesen neuen Technologien ergeben. Link findet ihr zur Anmeldung entweder auf der Homepage vom Dr. Bahr oder bei Dr. Windows. Jetzt bin ich aber endgültig fertig. Wie gesagt, macht's gut, vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören und bis bald.